Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben uns ja durch Ihre Unterlagen gewühlt. Wirklich ein spannender Mix.
Absolut. SEO, KI-Recht, Open Source.
Genau, und dieses neue Tool am Ende. Unsere Mission heute, da die wichtigsten Punkte für Sie rauszuziehen. Kompetent, klar, aber vielleicht auch mit einem kleinen Schmunzeln.
Ja, legen wir los. Wir schauen mal, was da so zwischen den Zeilen steht. Fangen wir doch mit dieser SEO-Sache an. Meta-Descriptions, sind die jetzt out? Das klang ja in dem Artikel von Mark Williams Cook fast so.
Stimmt, das war ja fast schon provokant. Jahrelang hieß es doch, ohne gute Meta-Description geht gar nichts. Und jetzt sollen Seiten ohne manchmal sogar mehr Klicks bekommen?
Ja, das ist schon überraschend.
Ziemlich, ja. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit da reingeflossen ist bei vielen.
Und es passt ja auch zu anderen Studien, wie die von Portent, die sie auch dabei hatten. Google, schreibt wohl sowieso, ich glaube, so um die drei Viertel der Descriptions einfach um.
Stimmt.
Und oft passt das dann sogar besser zur Suchanfrage als so ein statischer Text. Aber, Achtung, SEO-Tests sind immer so eine Sache.
Ja, schwierig.
Viele Variablen, kaum wirklich kontrollierbar. Man muss die Ergebnisse also mit Vorsicht genießen.
Okay, aber heißt das jetzt, man kann sie einfach weglassen? Die Frage kam ja auch auf.
Naja, nicht ganz so schnell. Das ist jetzt das eigentlich Spannende, was sich auch so durch Ihre Notizen zieht. Auch wenn Google sie fürs Ranking vielleicht weniger direkt nutzt, scheinen KI-Systeme, also ChatGPT, Perplexity und Co., Title und Description sehr wohl zu verwenden. Quasi zur Einordnung, zum Kontextverständnis.
Ah, okay.
Das heißt, die wandeln sich. Vom reinen Snippet für Google zum, ja, semantischen Anker für KIs. Die Strategie muss sich also anpassen. Es geht nicht mehr nur darum, was Google im Ranking macht.
Guter Punkt. KI verändert die Spielregeln, das sehen wir ja überall. Das bringt uns auch direkt zum nächsten Thema aus Ihren Unterlagen, KI und Urheberrecht. Wem gehört das Zeug, das die KI ausspuckt? Sie hatten da ja diese Schweizer Gerichtsentscheidung geschickt. Kann eine KI Erfinder sein?
Tja, kurze Antwort vom Gericht? Nein.
Okay.
Die Begründung war ziemlich klar. Nur natürliche Personen haben eine Rechtspersönlichkeit. Und nur die können dann eben Erfinderrechte halten. Eine KI ist halt keine Person. Zumindest juristisch nicht.
Verstehe. Das schafft ja erstmal Klarheit, auch wenn der Fall wohl noch weitergeht, wie Sie schrieben.
Genau.
Aber was heißt das praktisch? In diesem LinkedIn-Post von Reto Vogt klang ja die Sorge durch. Wenn die KI was schafft, ist das dann einfach frei kopierbar, weil es keinem gehört, kein Urheberrecht.
Das ist genau die große Folgefrage. Und die wichtigste Konsequenz für die Praxis, das stand ja auch in Ihren Notizen, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren.
Ah, ja.
Wer hat die KI wie genutzt? Mit welchem Input? Wo war der menschliche Beitrag entscheidend? Bei der Auswahl, bei der Bearbeitung? Das ist der Schlüssel, solange die Gesetze da noch nicht nachgezogen sind.
Alles klar, also den Menschen sichtbar machen. Gut, von der KI-Kontrolle zur Software-Kontrolle. Open Source war ja auch ein großes Thema in Ihren Materialien. Ist das mehr als nur Gratis-Software, gerade wenn es um Kosten- und Datenkontrolle geht?
Absolut. Dieses Image nur für Bastler, das ist wirklich längst überholt. Große Tech-Firmen investieren ja massiv. Die Vorteile sind ja auch klar, das stand ja auch in dem White Paper. Keine Lizenzkosten ist das eine.
Klar, aber.
Aber natürlich, Implementierung und Betriebskosten trotzdem, das ist wichtig. Aber oft höhere Sicherheit, weil der Code offen liegt, viele Augen sehen Fehler eher. Und die Flexibilität, der Code ist anpassbar. Und Support gibt's ja auch, von der Community bis hin zu professionellen Dienstleistern.
Aber was ist mit den Bedenken, die Sie auch notiert hatten? Benutzerfreundlichkeit, Stabilität. Sind die vom Tisch?
Naja, die Benutzerfreundlichkeit ist viel besser geworden. Denken Sie an TOP3, das wurde ja auch in dem Verwaltungsbeispiel erwähnt. Das läuft ja auch in Behörden.
Stimmt.
Einarbeitung braucht man natürlich immer bei jeder Software. Stabilität und Zukunftssicherheit, da muss man schon genau hinschauen. Wie aktiv ist die Community? Wie ist das Projekt aufgestellt?
Und die Lizenzen? GPL und so?
Genau, die muss man verstehen. GPL heißt ja zum Beispiel, man muss eigene Änderungen auch wieder offenlegen. Nicht alles, was Open Source heißt, ist gleich. Und die Shopware-Sache hat ja gezeigt.
Ah ja, die Lizenzänderung.
Richtig, selbst bei kommerziellen Anbietern mit Open Source-Kern muss man aufpassen. Aber der entscheidende Punkt, der Ihnen ja auch wichtig war, digitale Souveränität,
Genau.
Unabhängigkeit, Kontrolle über die eigenen Daten. Das ist ja gerade in der Schweiz ein Riesenthema, mit Initiativen wie Zendis oder auch beim Bund.
Und wie fängt man am besten an, wenn man das jetzt nutzen will? Der Wunsch nach einem Startpunkt kam ja durch.
Ich würde sagen, erstmal eine Bestandsaufnahme. Wo könnten Open-Source-Alternativen überhaupt sinnvoll sein? Dann eine Strategie entwickeln. Vielleicht mal mit einem Pilotprojekt anfangen, beim CMS zum Beispiel.
Okay.
Es ist kein Allheilmittel, aber oft eine sehr, sehr mächtige Option.
Verstanden. Gut, dann zum Abschluss noch das Tool, das Sie uns markiert hatten. Google Notebook LM. Klingt nach einem ziemlich smarten Recherchehelfer.
Das ist es ja. Stellen Sie sich ein KI-Notizbuch vor. Der Clou ist, es arbeitet nur mit den Quellen, die Sie selbst hochladen.
Ah.
Also Webseiten, PDFs, Ihre Notizen, Google Docs, sogar YouTube-Videos, wenn Transkripte da sind. Es beantwortet Fragen dann ausschließlich auf Basis dieser Infos.
Das heißt, es erfindet nichts dazu. Kein Halluzinieren.
Genau. Es sucht nicht im freien Web, sondern bleibt in Ihrem Material. Perfekt, wenn man fokussiert mit den eigenen Unterlagen arbeiten will.
Das klingt super praktisch. Was kann es denn noch außer Fragen beantworten?
Oh, einiges. Es kann zum Beispiel Audiozusammenfassungen Ihrer Quellen erstellen, quasi ein kleiner KI-Podcast nur über Ihre Dokumente.
Nicht schlecht.
Es kann Mindmaps generieren, Quizfragen machen, FAQs, Zeitlinien oder auch einfach nur lange Briefingdokumente knackig zusammenfassen. Ideal für alle, die viele Infos bündeln müssen.
Also perfekt für Leute wie uns. Und Sie? Gibt's auch eine App?
Ja, gibt's auch als mobile App.
Und wo ist der Haken? Die Kosten.
Die Basisversion ist kostenlos. Wenn man mehr Speicher oder erweiterte Funktionen braucht, gibt es eine Plus-Version. Die ist dann Teil von diesen Google AI-Abos.
Okay, das war ja ein schneller Ritt durch die Themen aus Ihren Unterlagen. SEO, KI-Recht, Open Source und dieses Notebook LM. Ich hoffe, da waren ein paar nützliche Impulse für Sie dabei.
Ja, absolut. Und vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss, so zum Mitnehmen. Wenn solche Tools, also Notebook LM, oder auch Google selbst mit seinen automatischen Snippets immer besser werden, Informationen für uns aufzubereiten, sie zu kontextualisieren. Was macht das dann mit unserer eigenen Fähigkeit, kritisch zu denken, Quellen zu bewerten, die Punkte selbst zu verbinden? Das ist, glaube ich, eine ziemlich spannende Frage für die eigene Wissensarbeit.
Definitiv. Eine gute Frage zum Nachdenken. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.